Vielen Dank, Herr Linz, für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank dem Wuppertal-Institut, der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Das Thema des heutigen Abends ist denkbar breit gespannt. Ich will mich mit einer Frage zu nähern versuchen, die mich in jüngerer Zeit ziemlich stark beschäftigt und vielleicht den einen oder die andere von Ihnen auch. Diese Frage lautet: Könnte es sein, dass das 21. Jahrhundert, wenn es zukunftsfähig oder nachhaltig sein oder werden soll, ein Jahrhundert der Künstlerin, des Künstlers werden wird? Dazu drei Beobachtungen. Die erste Beobachtung: Das 20. Jahrhundert wurde unter anderem geprägt vom sozialen Typus des Intellektuellen. Als jemand, der meist wissenschaftlich oder künstlerisch gebildet zu reden und zu schreiben versteht, analysiert und hinterfragt der oder die intellektuelle gesellschaftliche Vorgänge, um ihre Entwicklung zu beeinflussen. Kritische Geister wie Antonio Gramsci, Sartre, Beauvoir, Hannah Arendt, Noam Chomsky, Susan Sontag oder auch Günter Grass haben immer wieder Kraft ihres souveränen Resonements wirkungsvoll in gesellschaftliche Entwicklungen eingegriffen und sie mit beeinflusst. Seit dem Wegfall des Ost-West-Konflikts, der immerhin einige Jahrzehnte die Debatten geprägt hat, wurde und wird immer wieder und oft mit Erstaunen das Schweigen der Intellektuellen konstatiert oder ihr Bedeutungsverlust, ihr Wirkungsverlust. Natürlich gibt es Ausnahmen. Eine Ausnahme wäre Stefan Hessels oder Essels kleine, für alle erschwingliche Streitschrift Empört euch, die Sie wahrscheinlich kennen. Sie hat seit ihrem Erscheinen in Frankreich, nicht nur dort, große Aufmerksamkeit gefunden. Und man kann sich fragen, ist es ein Zufall, dass der Verfasser dieses Manifests mit seinen prägenden sozialen und politischen Erfahrungen in einem Jahrhundert wurzelt? Stefan Hessel ist weit über 90 heute. In einem Jahrhundert wurzelt, in dem die großen Konflikte sich primär an Ideologien entfacht haben. Intellektuelle sind Kritiker, aber auch Produzenten von Ideologien. Anstatt eines Jahrhunderts der Ideologien dürfte das 21. Jahrhundert eines der Natur werden, und zwar insofern, als bekanntlich die großen Konflikte sich künftig immer mehr am Zugang zu und an der Verteilung der knapper werdenden Ressourcen und an den Folgen des Klimawandels entzünden werden. Natürlich braucht es auch im Blick darauf die Empörung und den Widerstand, den Stefan Hessel einfordert. Empörung gegen die Diktatur des Finanzkapitalismus, gegen die Unterdrückung von Minderheiten, gegen EU-Subventionen und ihre verheerenden Folgen, zum Beispiel in Afrika, gegen die Machenschaften der Atomlobby oder der Gentech-Industrie. Gleichzeitig, diese Empörung wird ja auch zum Glück wieder verstärkt auf die Straße getragen. Sie wird artikuliert, sie wird vernetzt und organisiert, und das muss auch noch mehr geschehen, als es jetzt der Fall ist. Gleichzeitig aber kann man sich fragen, genügen heute Empörung und Widerstand, Kritik und Analyse? Allein genügt es noch? Ist es nicht vielmehr so, dass wer heute wirklich und ernsthaft gesellschaftlichen Wandel will, im Grunde überhaupt nicht mehr umhin kommt, auch sich selbst in den Blick zu nehmen? Das heißt, über das Analysieren und Protestieren hinaus scheint es jetzt im Grunde unverzichtbar geworden, bei sich selbst anzusetzen, bei der Art, wie und wo ich einkaufe, wie ich esse, wie ich mich fortbewege, wo ich mein Geld anlege, wie ich mit anderen umgehe. Das heißt, welche Werte und Prioritäten ich tagtäglich praktiziere. Die Aufgabe, die sich stellt, scheint also zu sein, eigene Gewohnheiten und Verhaltensmuster so neu zu gestalten, dass man im eigenen Leben und im jeweils eigenen Arbeitsfeld zunehmend das verkörpert, was die Welt sein oder werden will. Dafür genügt ein kritischer Intellekt nicht mehr. Denn ein solches Umgestalten der persönlichen und gemeinschaftlichen Lebenspraxis ist eine im umfassenden Sinne kreative, schöpferische Aufgabe. Die zweite Beobachtung. Nicht nur in der arabischen Welt geschehen die gegenwärtigen Aufbrüche, die Ausbrüche und Umbrüche größtenteils ohne ausgearbeitete Programmatik. Man kann den Atem anhalten, wenn man im Fernsehen oder auf YouTube Aufständische im Jemen, in Syrien oder anderswo sieht, sie sprechen hört, weil man spürt, die einzige Gewissheit, worauf das Handeln dieser sogenannten Rebellen basiert, ist die Überzeugung, wir brauchen einen Wandel. Und zwar dringend jetzt. Mit geradezu ungeheuerlichem Mut brechen diese meist jungen Männer und Frauen über ihre Angst, aber auch über bisherige Sicherheiten hinaus auf in ein völlig neues, ungesichertes Terrain. Im eigenen Auftrag und in eigener Verantwortung, ohne Führer, ohne Kader, ohne religiöse Dogmen, ohne Parteibuch. Man hat den Eindruck, dass katalysiert durch Jahrzehnte der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit, der Gewalt, der Einsatz für mehr Selbstbestimmung und für Demokratie und Freiheit zu jenem Handeln aus innerer Notwendigkeit geworden ist, was einst Wassily Kandinsky, der damals Meister am Bauhaus gewesen ist, vertreten hat in seinem Unterricht für die Studenten dort und was später auch von Joseph Beuys immer wieder angemahnt wurde, ein Handeln aus innerer Notwendigkeit, das heißt ein Handeln, was sich nicht mehr nach äußeren Vorgaben richtet, sondern seinen Kompass und sein Ziel aus dem bezieht, was in mir selbst an Werten lebendig ist. Ähnliches, was wie in Nordafrika gilt, im Grunde auch für die neuen Formen der Selbstermächtigung und der Selbstorganisation hierzulande. Die Grünen profitieren verdientermaßen vom neuen Engagement der Zivilgesellschaft. Die Linke versucht es, davon zu profitieren, die Gewerkschaften auch. Man kann sich aber fragen, sind diese Kollektive wirklich die Motoren des neuen Aufbruchs? Oder ist es nicht vielmehr so, dass mehr als womöglich je zuvor die jetzigen revolutionären Evolutionen, wenn man das so nennen möchte, getragen werden und initiiert werden von einer immer größeren Anzahl von Individuen, von individuellen Handlungsimpulsen, initiiert, mitgetragen und mitgestaltet werden. Karl Marx hat bekanntlich den Dreischritt gesellschaftlichen Wandels unterteilt in die Stadien Affirmation, Negation und Negation der Negation. Ebenfalls bei Marx findet sich bereits eine Variante hierfür, die vielleicht jetzt erst voll zum Tragen kommen wird. Diese Variante lautet: Gesellschaftlicher Wandel geschieht von der Position über die Opposition zur Komposition. Die dritte Beobachtung: Immer mehr Menschen erleben derzeit existenziell, sei es durch das Scheitern einer Beziehung, durch den Verlust des Jobs, durch eine politische Umwälzung, durch eine Naturkatastrophe oder was auch immer, wie Sicherheiten von heute auf morgen wegbrechen, wie das bisherige Koordinatensystem sich quasi auflöst. Man fällt aus dem Rahmen, verliert sein Skript, sein Szenario, seinen Kontext. Und wo es gelingt, die Angst, die daraus erwächst, einigermaßen in Schach zu halten, lässt sich in einer solchen Lage spüren. Offenbar kann die Zukunft, sofern sie menschenwürdig sein soll, auf dem nun nach allen Seiten offenen und nicht mehr kontrollierbaren Terrain des Wandels kein Extrapolieren von Vergangenem mehr sein, von bisherigem Wissen, von bisherigen Erfahrungen. Sie braucht andere, neue Grundlagen, um jetzt das Leben in seiner Komplexität und seiner Dynamik überhaupt noch zu bewältigen, geschweige denn, um ihm Schönheit oder Würde oder Freude abzugelangen, abzugewinnen, kommt es offenbar darauf an, etwas zu lernen und zu praktizieren, was man Instant Composing nennen könnte. Instant Composing, ein Begriff aus der Musik, ein Prozess des Komponierens, der direkt im Augenblick geschieht. Instant Composing also in jeder Begegnung, auf jedem Arbeitsfeld, in allen Bereichen des Lebens und das nicht nur allein, sondern gemeinsam. Jeder, der Musik macht, weiß, das gemeinsame Improvisieren lebt von nichts mehr als vom Zuhören können. Es wird überhaupt erst möglich und die Sache wird umso spannender und interessanter und schöner, je weniger ich beim Instant Composing, beim gemeinsamen Improvisieren versuche, der Sache meinen Stempel aufzudrücken, sondern stattdessen versuche, ganz gewärtig zu werden, offen zu werden und in Resonanz zu kommen. Ein solcher Art empathisches und dabei freies, ein selbstverantwortetes und offenes Gestalten im gesellschaftlichen Horizont wirklich zu üben, es immer besser und immer bewusster zu praktizieren, ist vielleicht die Art von Radikalität, die heute ganz besonders gebraucht wird. Es gibt eine Zeichnung dazu von Josef Beuys. Unser Wort radikal kommt von Radix, an die Wurzel gehend. Wir sehen hier So wie die Pflanze ihre Wurzeln in der Erde hat, ist bei der menschlichen Figur, sind die Wurzeln wie ein Geweih am Kopf angesetzt und öffnen sich zum Kosmos. Radikalität wäre hier das Bewusste, im Grunde genommen herausformen eines anderen Denkens. Und zwar eines Denkens, das nicht mehr abtrennt, sondern Verbindendes erspürt. Ja, also, vor dem Hintergrund solcher Perspektiven und Notwendigkeiten können die Prioritäten des real existierenden Kunstbetriebs manchmal merkwürdig irreal und irrelevant erscheinen. Ähnlich wie die Finanzwelt wirkt das Betriebssystem Kunst, der Begriff stammt von Thomas Wolfen, aus dem gesellschaftlichen Ganzen entbettet und immer wieder als nicht etwa Teil der Lösung, sondern eher als Teil des Problems. Dazu wäre viel zu sagen, aber das machen wir nicht. Wir haben nachher in der Diskussion auch noch genügend Zeit dazu. Zumal auch hier die Dinge in letzter Zeit in Bewegung kommen, auf zum Teil erstaunliche Weise in Bewegung kommen. Ein starker Impuls beispielsweise geht aus von dem Projekt über Lebenskunst. Das ist das aktuelle Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes, was in seiner Form vor nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich kaum denkbar gewesen wäre. In der Kunstwelt verankert, lädt dieses Programm dazu ein, sich über 3 Jahre hinweg der Frage zu widmen, was bedeutet ein gutes Leben vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise? Bemerkenswerterweise scheint es bei Überlebenskunst keine Trennung mehr zwischen Kunst und Nichtkunst zu geben. Wohl gibt es einen Fokus auf bildende Kunst, Performance, Literatur und Musik, aber letztendlich will das Programm Querdenkende aus allen Bereichen, die sich um Zukunftsfähigkeit bemühen, vernetzen, wahrnehmbar machen und miteinander in Kooperation bringen. Kulturpolitisch betrachtet dürfte ein derartiges Programm in mancherlei Hinsicht ein Novum darstellen. Inhaltlich hingegen lebt hier gewissermaßen ein Impuls wieder auf, der im Grunde schon in der klassischen Moderne zu Beginn des letzten Jahrhunderts sehr stark anzutreffen war, nämlich das Ziel, von der Kunst aus eine neue Lebenspraxis zu gestalten. Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, übrigens auch einer der großen Intellektuellen des letzten Jahrhunderts, hat einmal erklärt, die Kunst sei seit ungefähr 100 Jahren, ich zitiere, der sensibelste Seismograph der kommenden Menschheitskrise. Tatsächlich haben führende Vertreter der sogenannten historischen Avantgarde, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Kasimir Malevich und andere, ihre bis heute ungemein kühnen ästhetischen Innovationen vor dem Hintergrund einer völlig in Umbruch, völlig in Wandel, in Chaos geratenen Welt getan. Das waren damals ähnlich wie heute rasante technische Entwicklungen. Es war ein ungezügelter Kapitalismus mit riesigen sozialen Verwerfungen, die dann zu den sozialistischen Revolutionen und zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Jemand wie Kandinsky sah in diesen völlig neuen, nicht nachahmenden Gestaltungsformen so etwas wie einen Hebel, um das überkommene Weltbild und Menschenbild zu reformieren, neu zu formen. Weiteres dazu ist in meinem Buch nachzulesen. Ich muss an dieser Stelle mich einigermaßen kurz fassen. Das zentrale Postulat dieser historischen Avantgarde von der Kunst aus, die Gesellschaft zu reformieren, hat zu innovativen Schulgründungen geführt, unter anderem zur Gründung des Bauhauses in Weimar 1919. Wenn wir uns die Programmatik des frühen Bauhauses anschauen, können wir sie fast eins zu eins auf den Anspruch des jetzigen Programms Überlebenskunst der Bundeskulturstiftung übertragen. Zentrale Prinzipien des frühen Bauhauses waren nämlich Internationalität. Sie sehen auf dem Bild rechts, damals schon gab es einen Studenten aus Japan, der am Bauhaus studiert hat. Also Internationalität und eine experimentelle Grundhaltung. Weiteres Prinzip war ein Gestaltungsanspruch, der die Kunstwelt überschreitet. Dann gab es eine transdisziplinäre Ausrichtung, eine demokratische Ausrichtung. Es gab das Anliegen, die Lebenswelt nach nicht kommerziellen Gesetzen der Schönheit zu gestalten und die Zukunftsorientierung. All das gilt für das historische Bauhaus ebenso wie für ganz aktuelle Programme heute. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, in Weimar mit dem Kustos des Bauhausmuseums das Haus am Horn zu besuchen, wird er Ihnen argumentationsreich darlegen, dieses Haus sei das erste Passivenergiehaus, was überhaupt gebaut wurde. Ab den späten 20ern haben bekanntlich die Faschisten und andere totalitäre Regime in Europa und in der Sowjetunion den Aufbruch der historischen Avantgarde gewaltsam beendet. Was unter anderem zeigt, wenn wir eine Gesellschaft von der Kunst aus reformieren wollen, geht es nur, wenn überhaupt, auf der Grundlage von Demokratie. Oder wie Joseph Beuys es wahrscheinlich ausgedrückt hätte, als Schaffung oder Weiterentwicklung von Demokratie. Seit den 60er Jahren schon bildet sich ein zunehmend breites Spektrum einer kritisch gesellschaftsorientierten Kunst heraus, rezipiert unter Sammelbegriffen wie zunächst Konzeptkunst, dann Public Art, Social Art, neue Kunst im öffentlichen Raum, interventionistische Kunst, aktivistische Kunst, Environmental Art, Eco-Art. Ähnlich, wirklich ganz ähnlich wie im Kontext der Nachhaltigkeit, geht es bei diesen Kunstpraktiken darum, dem gestörten Naturverhältnis den Demokratiedefiziten und den sozialen Verwerfungen der Konsumgesellschaft mit nicht technoider Gestaltungskraft zu begegnen. Gemeinschaftlich, innovativ und kreativ. Zu Pionieren auf diesem Terrain zählt das amerikanische Künstlerpaar Helen und Newton Harrison, die sich schon in den 60er Jahren selbst verpflichtet haben, nur noch Kunst zu machen, die sich auf engagierte Weise mit der Biosphäre auseinandersetzt. Daran haben sie sich auch gehalten. Ihre Arbeiten haben immer wieder großen Einfluss gehabt auf langfristige öffentliche Planungen. Ein aktuelles Projekt der Harrisons ist Halbinsel Europa, die Welt als Garten. Ziel ist es hier, in einer engen Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern im Hochland Europas von Portugal und Spanien über die Pyrenäen und die Alpen bis zu den Karpaten einen Wald zu schaffen. Und zwar vor dem Hintergrund des Klimawandels und der immer knapper werdenden Wasserressourcen. Ein solcher Wald, das ist die Vision dieser Künstler, könnte auch, das wäre ein transeuropäischer Ökokorridor, und er könnte auch dazu beitragen, den europäischen Einigungsprozess und die Vielfalt der europäischen Kulturen einzubetten in ein Bewusstsein der Einheit des Naturganzen. Ja, ich zeige Ihnen diese, oder ich will mal so sagen, wir unternehmen diesen kleinen Ausflug in die Geschichte der Kunst seit der historischen Avantgarde, um einfach den Blick dafür zu weiten, dass die Auseinandersetzung zwischen künstlerischem Schaffen und gesellschaftsreformerischen Impulsen nicht erst und sogar mit die Suche nach ökologischer Nachhaltigkeit nicht erst etwas ist, was vor 10, 20 Jahren begonnen hat, sondern immerhin schon vor nahezu einem halben Jahrhundert. Ein weiterer Klassiker der EcoArt ist das Projekt The Living Water Garden der amerikanischen Künstlerin Betsy Dammann, entstanden in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Chengdu, das ist eine Millionenstadt in der Provinz, in der chinesischen Provinz Sichuan. Dort hat Betsy Dammann den weltweit ersten ökologischen Stadtpark zum Thema Wasser konzipiert und gebaut. Sie sehen den Park oben in Form eines Fisches. Der Fisch ist in China Symbol für Glück und Gesundheit. Der Park beinhaltet eine voll funktionierende Wasserreinigungsanlage, skizziert auf dem Diagramm darunter, und ist zugleich ein Refugium für Fauna und Flora und ein Platz zum Erholen für die Bewohner und gleichzeitig auch für Umweltbildung. Betsy Dammann ist Gründerin der gemeinnützigen Organisation Keepers of the Waters. Das ist ein internationales Netzwerk für Menschen, die sich aktiv für die Veränderung unserer Beziehung zu Wasser einsetzen. Und Projekte, die von Keepers of the Water unterstützt werden, bauen allesamt auf einer Strategie auf, die Ressourcen aus den Bereichen Kunst, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammenführt. Inzwischen gibt es eine immense Zahl von Künstlerinnen und Künstlern weltweit, die sich mit Fragen ökologischer Zukunftsfähigkeit befassen. Eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung haben sie gefunden mit dem Online-Museum greenmuseum.org. Interessant, sich das mal anzuschauen. Besonders im Gespräch sind im Moment Praktiken, die in Verbindung stehen mit den so dynamischen Bewegungen der urbanen Landwirtschaft, des urbanen Gärtnerns. Der Künstler Fritz Haeg mit seinen Edible Estates unternimmt in seinen eigenen Worten einen Angriff auf die Vorgärten und richtet sich gegen deren toxische Uniformität, wie er das ausdrückt. Fritz Haeg entwirft und realisiert Kunstgärten als subversiv dekorative Form, könnte man sagen, städtischer Selbstversorgung. Ja, also auch hier wäre einiges zu ergänzen. Ich will versuchen, an der Stelle mich auch kurz zu fassen, vielleicht nur so viel. Bei künstlerischen Praktiken dieser Art verschwimmt die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst, was an sich von der Sache her nur begrüßenswert sein kann. Für Künstlerinnen und Künstler stellt dieses Verschwimmen der Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst allerdings oft ein Dilemma dar. Denn wenn ich meine Tätigkeit und Identität in der Kunstwelt verorte, bin ich nicht zuletzt ökonomisch darauf angewiesen, auch von dort Anerkennung für meine Arbeit zu erhalten. Zwar öffnen sich die Kunstinstitutionen allmählich und nicht zuletzt im Zuge der Klimakrise dann doch für Fragen der ökologischen und sozialen Zukunftsfähigkeit. Dennoch ist es so, wer sich nicht an die gegebenen Spielregeln hält, an die angesagten Diskurse und Prioritäten, bekommt sehr schnell Ausschlussmechanismen zu spüren. An der Stelle wäre es nötig, Alternativen für die Künstlerinnen und Künstler, Alternativen zum Bezugssystem Kunst zu entwickeln. Aber jetzt noch einmal zurück zur eingangs gestellten Frage, und zwar, Wird das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Künstlerin oder des Künstlers? Wahrscheinlich ist inzwischen klar geworden, dass bei dieser Frage von einem Künstlersein im erweiterten Sinne die Rede ist, und zwar in dem Sinne, wofür Joseph Beuys die Formel, die bekannte Formel geprägt hat: jeder Mensch ein Künstler. In diesem Jahr wird der 90. Geburtstag von Beuys begangen und sein 25. Todestag. Aus diesem Anlass gibt es eine Reihe großer Ausstellungen, internationaler Ausstellungen mit seinen Werken. Beuys selbst hat immer wieder betont, für ihn war sein wichtigster Beitrag zur Kunst, wichtiger als die Installation und Objekte, die Erweiterung des Verständnisses von Kunst. Und vielleicht ist es nicht übertrieben, in diesem erweiterten Verständnis von Kunst, wofür Beuys ab den späten 70er Jahren den Begriff soziale Plastik geprägt hat, vielleicht ist es nicht übertrieben, darin den bedeutendsten Entwicklungsschub moderner Kunst in der zweiten Jahrhunderthälfte zu sehen, mit einer Reichweite, die sich vielleicht erst jetzt allmählich erschließt. Denn im Kern ist der erweiterte Kunstbegriff im Grunde nichts weniger als ein neues Verständnis vom Menschen. Und zwar der Mensch als, wie Beuys es ausgedrückt hat, Freiheitswesen. Freiheit meint hier nicht primär und nicht mehr allein herkömmliche bürgerliche Freiheit und schon gar nicht Konsumfreiheit oder Willkür. Ja, also. Ja, danke schön. Ja, die Freiheit, um die es hier geht, beim erweiterten Verständnis von Kunst, ist die, um es mal so ganz direkt auszudrücken, ist die Freiheit, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind. Denn es gibt ja in jedem, wenn auch oft ungenutzt, eine Dimension von Freiheit als das Potenzial, bewusster zu werden, zu reflektieren über das eigene Sein und eigene Verhalten, als das Potenzial, sich selbst in Entwicklung zu bringen und so mitzuwirken am Entstehen und am Gestalten neuer, anderer Formen des Lebens und des Arbeitens. Damit aber wirklich alle aus einer solchen Freiheit heraus am Wandel mitwirken können, braucht es nicht zuletzt auch eine weiterentwickelte Demokratie als konkrete Ermöglichung solchen Mitgestaltens. Vor diesem Hintergrund begann vor fast einem Vierteljahrhundert der Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland auf der Documenta 8 1987 seine Arbeit. Er ist inzwischen ein gemeinnütziges Unternehmen zur Erforschung und Entwicklung von direkter Demokratie. Unterwegs in der Republik und darüber hinaus. Ziel der Reise ist die Einführung der dreistufigen Volksabstimmung als eine dann allen gegebene Möglichkeit, die eigene Verantwortung für die Formen des Gesellschafts- und des Wirtschaftslebens in konkretem Mitgestalten zu praktizieren. Aber fragen wir noch einmal ein bisschen genauer, was unterscheidet den Impuls, den Beuys in die Kunstwelt einbrachte, oder in anderen Worten die soziale Plastik, Was unterscheidet die soziale Plastik von anderen hier skizzierten Praktiken aktivierender interventionistischer Gegenwartskunst? Das ist eine zentrale Frage in der Arbeit der weltweit ersten Forschungseinrichtung zur sozialen Plastik an der Brookes University in Oxford. Gegründet wurde diese Forschungseinrichtung von der Künstlerin und Beuys-Schülerin Shelley Sachs Ende der 90er Jahre, die das Social Sculpture Research Unit heute auch leitet. Ein aus meiner Sicht elementares Charakteristikum der sozialen Plastik ist, hier verbindet sich gesellschaftlicher Wandel untrennbar, das heißt äußere Arbeit, untrennbar mit innerer Arbeit, weil nämlich der Quellort eines wünschenswerten Wandels in der Welt ein sich wandelndes Bewusstsein ist oder sein dürfte, wahrscheinlich ist. Denn ganz egal, was wir in die Welt tragen, ob das jetzt dieser Raum ist oder eine Skulptur oder ein AKW oder eine Landmine oder eine Schule oder ein Wirtschaftssystem, alles, was von Menschen geschaffen wird, existiert, bevor es sichtbar in die Welt kommt, existiert es bereits als eine Idee, als eine Angst, als eine Aggression, als eine Sehnsucht, eine Ambition, als ein Traum, als eine Vision. Das heißt, auf dem Feld der sozialen Plastik, hier haben wir auf dem Bild, das ist ein soziale Plastikprozess, Ort des Treffens, der in Hannover stattfindet, begonnen 2009 und dauert an. Auf dem Bild links die Künstlerin Shelley Sachs. Bei der sozialen Plastik beginnt das Arbeiten nicht bei dem, was Paul Klee die Formenden genannt hat. Also nicht dort, wo die Dinge schon fest und determiniert existieren, wo sie schon manifest in der Welt zu sehen und verwirklicht sind, sondern man versucht, anstatt an den Formenden, an den formenden Kräften anzusetzen. Es ist also der Versuch, die Freiheit, die jedem von uns gegeben ist, die eigenen Formen des Denkens, des Wahrnehmens, des Wissens zu reflektieren und wo nötig neu zu gestalten, diese Freiheit zu ergreifen und sie zu nutzen, um andere Formen des Denkens, des Wahrnehmens, des Wissens zu erarbeiten, die es ermöglichen, neue Formen des Arbeitens, des Wirtschaftens und Produzierens in der sichtbaren Welt hervorzubringen. In dem Moment, wo wir beginnen, uns selber zu beobachten, wie ich wahrnehme, wie ich denke, wie ich mit der Welt, mit anderen und mit mir selbst umgehe, fange ich an, in mir selbst einen Raum zu finden, wo es plötzlich möglich wird, auch anders zu denken und anders wahrzunehmen. Und in dem Moment, wo dieser Prozess beginnt, fange ich an, zu einer Künstlerin oder zu einem Künstler in einem tieferen Sinn zu werden, nämlich als Gestalter meines eigenen Lebens und als Gestalter und Gestalterin dessen, was mich umgibt, in der kleineren Welt und in der größeren. Einen Rahmen hierfür, für eine solche Arbeit des Künstlerseins als Gestalten und Neugestalten des Lebens, des Persönlichen und des Gemeinschaftlichen bildet das Projekt University of the Trees. Die University of the Trees seit 2006 ist so etwas wie eine mobile, alternative Universität, die überall stattfinden kann, die offen ist für alle, unabhängig von Alter und Bildung. Diese Universität bietet eine Reihe von praktischen Methoden, ein Handbuch, eine Art Werkzeugkasten, die helfen können, sich bewusster zu werden über den eigenen Umgang und den eigenen Bezug, sei es zu Bäumen, zur Natur, zur Welt, zueinander und wo nötig, diesen Bezug neu zu gestalten. Die University of the Trees beginnt gewöhnlich damit, dass an existierenden Bäumen Bänder angebracht werden, wie hier. Diese Bänder würdigen den Baum und schaffen zugleich eine Art neue Aufmerksamkeit für das, was immer schon da gewesen ist, aber was durch die Bänder plötzlich auf neue Weise wahrnehmbar wird. Diese Bänder schaffen man könnte es sagen, ein Erfahrungsfeld oder auch ein Bewusstheitsfeld, wo dann wodurch ein Rahmen entsteht für Workshops und Gespräche mit Schulen, mit anderen Gruppen, eine Art Arbeitsraum für ein anderes Denken und Sehen, ein Denken und Sehen und ein Arbeiten, wofür Goethe den Begriff geprägt hat. Goethe sagt, wenn wir uns der Wirklichkeit nähern wollen, in ihrer Lebendigkeit und in ihrer Kreativität, wenn wir der Natur in ihrer Schaffenskraft begegnen wollen, kommt es darauf an, in uns selbst neue Organe der Wahrnehmung zu entwickeln. Und dazu will diese University of the Trees anregen und Strategien und Methoden anbieten. Es wird hier jetzt im Rahmen des Projektes Überlebenskunst in Berlin ein Ableger der University of the Trees gegründet, und zwar am 31. Mai mit einem Erfahrungsfeld, was zunächst im Tiergarten entsteht, mit 20 Bäumen im Tiergarten und was dann über das kommende Jahr hinweg mit 100 Bäumen circa in ganz Berlin stattfinden soll. Die University of the Trees wird eröffnet mit einem Workshop, der am Nachmittag des 31. Mai stattfindet, geleitet von der Künstlerin Shelley Sachs. Und wenn Sie möchten, sind Sie herzlich willkommen, daran teilzunehmen. So viel vielleicht für jetzt. Danke Ihnen.